Herzlich willkommen zu diesem siebten Vertiefungsvortrag mit dem Titel Studium bis in die Nacht. Das Fundament wird gelegt. Hazen Voss, wir hatten im Hauptvortrag über ihn gesprochen. Er hat vermutlich drei Plattformen gesehen und über diese Plattformen würde Gottes Volk die heilige Stadt erreichen. Für Voss war das Problem, dass er sich diese Plattformen, diese drei Stufen nicht erklären konnte und deswegen seinen Dienst beendet hat. Heute wissen wir, dass diese drei Plattformen, diese drei Stufen für die dreifache Engelsbotschaft stehen, über die Gottes Volk die heilige Stadt erreichen würde. Und dazu wollen wir nun einen Überblick wagen. Im Jahre 1831 begann William Miller mit der Verkündigung. Und sein Thema war das Gericht und für ihn war dieses Gericht gleichbedeutend mit dem Ende der Welt. Und ab 1842 hatten sie dann den Mitternachtsruf gegeben und danach würde die Welt enden im Jahre 1843. Dazu hat auch Fitch diese bekannten Karten angefertigt. Der Mitternachtsruf aus Matthäus 25, der ab 1842 jetzt verkündigt wurde, verkündigt die nahe Ankunft des Bräutigams. Und dies war wirklich nahe aus ihrer Sicht, wenn 1843 dieser Bräutigam zurückkommen würde. Der Mitternachtsruf hat aber auch zum Erwachen der eingeschlafenen Jungfrauen geführt. Ab dem 01.01.1843 wurden sie dann genauer hinsichtlich ihrer Datierung für die Wiederkunft. Und sie haben gesagt, na ja, der gregorianische Jahresbeginn wäre ab 01.01.1843, aber der biblische, der jüdische Jahresbeginn wäre in diesem Jahr, fiel in diesem Jahr 1843 auf den 21.03. Und wenn das damit das letzte Jahr wäre der Weltgeschichte, das heißt das 2300. Jahr, dann würde dies enden am 21.03.1843 bis zum 21.03.1844. Das wäre jetzt der genaue Zeitraum für das letzte Jahr. Aber auch dieses Jahr verstrich und sie erlebten ihre erste Enttäuschung, weil Christus entgegen ihrer Erwartung nicht zurückkam. Und nun stellten sie weitere Studien an. Und dann machten sie zwei bemerkenswerte Entdeckungen. Zum einen ist ihnen bewusst geworden durch das Studium, dass der Befehl zum Wiederaufbau von Jerusalem, das war ja der Ausgang für die 2300-Jahr-Prophetie, dass dieser Befehl durch König Artaxerxes im Herbst 457 erfolgt ist. Und damit könnten die 2300 Jahre auch nicht vor dem Herbst 1844 enden. Auch stellten sie fest, dass Christus logischerweise zurückkommen müsste, das heißt, das Gericht stattfinden müsste am antitypischen Versöhnungstag, das heißt am Yom Kippur. Dieser Yom Kippur, der große Versöhnungstag, fiel 1844 auf den 22. Oktober. Das heißt, an diesem Datum müsste das Gericht stattfinden und zu diesem Datum würde Christus zurückkommen. Und dadurch gewann die Bewegung enorm an Fahrt. Aber erneut, die Ankunft blieb aus und damit erlebten sie ihre zweite und damit ihre große Enttäuschung. Einen Tag später, nach dieser großen Enttäuschung, und wir können uns kaum vorstellen, wie es ihnen durch Mark und Bein gegangen sein muss, nachdem sie all ihre Hoffnungen auf dieses Datum gesetzt hatten, einen Tag später, und zeigt dies nicht Gottes liebenden Charakter, geht Edson mit einigen Brüdern in seine Scheune und bittet dort Gott um Antwort für ihre Enttäuschung. Wo hatten sie einen Fehler gemacht? Gibt es Gott überhaupt? Und daraufhin wollten sie einige Brüder, einige Geschwister in ihrer Umgebung stärken, die ja auch enttäuscht wurden. Und mitten beim Gehen durch das Maisfeld erhält Hiram Edson eine Vision. Ob es wirklich eine Vision war oder ob es einfach wie ein Gedankenblitz war und es für ihn nun verständlich wurde und er wie vor dem inneren Auge das gesehen hat, das ist geschichtlich umstritten. Aber in diesem Moment wurde ihm bewusst, dass am 22. Oktober Christus nicht auf die Erde zurückgekommen ist, sondern ins Allerheiligste gegangen ist. Denn im Allerheiligsten findet die Reinigung des Heiligtums statt und nicht auf dieser Erde. Deswegen konnte Christus auch am 22. Oktober gar nicht zurückkommen. Die Abfolge wäre daher, dass Christus zuerst seinen Dienst im Allerheiligsten vollrichten, vollführen würde und er dann zurückkommen auf die Erde könnte. Das heißt, Hiram Edson war die erste Person, der sich Gott nach der Enttäuschung offenbart hat. Kaum 24 Stunden später. Wir sehen auch dieses Ereignis hier eingetragen. Dann im Dezember 1844 erhält Ellen ihre erste Vision, die sogenannte Mitternachtsruf-Vision. Schauen wir uns das an. Und der Inhalt der Vision war folgender. Danach wandern die Gläubigen auf einen Pfad und dieser Pfad führte sie in der Vision zur heiligen Stadt. Und zu Beginn des Pfads, und das war das Entscheidende an dieser Vision, schien ein helles Licht. Und ein Engel sprach dann zu ihr, dieses helle Licht ist der Mitternachtsruf. Der Mitternachtsruf bestand in der Verkündigung der nahen Ankunft Christi. Und in dieser Vision erfuhr Ellen damit, dass diese Verkündigung der nahen Ankunft Christi Gottes Vorsehung entsprach. Weiter wurde in der Vision gezeigt, dass Charles Fitch, der kurz zuvor, wenige Tage vor der Enttäuschung, gestorben war, dass dieser Charles Fitch gerettet ist. Er hatte Frau und viele Kinder hinter sich gelassen. Eine weitere Woche später erhielt Ellen eine weitere Vision. Und darin wurde ihr mitgeteilt, dass sie das, was sie zuvor in Visionen gesehen hatte, das heißt diese Mitternachtsrufvision, dass sie das anderen kundtun müsse und dass sie aber auch mit starken Widerständen zu rechnen hätte, denn es wäre nicht leicht, Prophet zu sein, in biblischen Zeiten, aber auch nicht in der Endzeit. Im Februar 1845 erhielt sie dann die Bräutigam-Vision. In dieser Vision sieht Ellen das himmlische Heiligtum. Darin sah sie, dass zuerst der Vater ins Allerheiligste gegangen und kurz darauf Christus ihm ins Allerheiligste gefolgt ist. Diese Bräutigam-Vision offenbarte Ellen also, was am 22. Oktober wirklich geschehen ist. Denn sie erwarteten, dass auf der Erde etwas geschehen würde. Aber in Wirklichkeit war das Geschehen im Himmel. Wir kommen später noch zu dieser Vision zurück und werden schauen, was ihr gezeigt wurde. Im Oktober 1845 erhielt sie dann die sogenannte Angst-in-Jakob-Vision. Und der Inhalt war folgender, dass ihr gezeigt wurde, am 22. Oktober ging Christus in das Allerheiligste, aber wie würde die Welt aussehen, wenn Christus das Allerheiligste wieder verlassen würde? Das wäre die Zeit der Angst in Jakob. Und dann würden sie ohne einen Mittler auskommen müssen. Im August 1846 heiratete dann Ellen Harmon James White und würde fortan als Ellen White genannt werden. Nach der Enttäuschung war zugleich eine wichtige Zeit, weil dies die Zeit des Studiums war. Und hier studierten Hiram Edson, Hahn und Crozier über viele Wochen und Monate. Und zwar der Ort des Studiums war die Farm, die Scheune von Edson in Port Gibson, New York. Und sie erkannten, dass das Heiligtum ein wirklicher Ort war und dass Christus dort im Allerheiligsten dient, und zwar seit dem 22. Oktober 1844. Das wäre der antitypische Versöhnungstag. Mit anderen Worten, seit der ersten Himmelfahrt Jesu, das war im Jahre 31 nach Christus, hat Christus seinen Dienst im Heiligen angetreten. Mit der zweiten Himmelfahrt im Jahre 1844 hat Christus seinen Dienst im Allerheiligsten angetreten. Die erste Himmelfahrt war eine Himmelfahrt von der Erde auf in den Himmel, sozusagen vertikal. Die zweite Himmelfahrt 1844 vom Heiligen ins Allerheiligste war eine horizontale Himmelfahrt. Und die Theologen der damaligen Zeit hatten angenommen, dass Christus seit seiner ersten Himmelfahrt, 31 nach Christus, bereits ins Allerheiligste eingetreten war. Aber das hatten diese Edson, Crozier und Hahn nun widerlegt. Und somit war die Enttäuschung erklärbar. Wir sehen hier auf diesem Bild die Farm von Edson mit der entsprechenden Scheune, auch wenn es nicht mehr die ursprüngliche Scheune ist. Crozier von den dreien war der beste Schreiber und er sollte die Ergebnisse niederschreiben und dann würden sie die Ergebnisse in einer extra Ausgabe des Daystar veröffentlichen und zwar im Februar 1846. Darin schrieben sie nieder, dass mit dem Versöhnungstag seit dem 22. Oktober die Fälle der Gläubigen überprüft werden. Und zwar beginnend mit Adam bis letztlich dann zu den Lebenden der derzeitigen Zeit. Das heißt, jeder Fall, jeder, der sich zu Christus zum Glauben bekannt hat, diese Fälle müssen geprüft werden, weil zumindest behauptet wird, ein Christ zu sein. Jetzt würde geschaut werden müssen, ob das Leben dem auch überhaupt entspricht. Und irgendwann würde der Zeitpunkt kommen, wo dann das Gericht von den Toten, alle, die bisher im Glauben gestorben sind, auf die Lebendigen übergeht, wo dann auch die Fälle untersucht werden, die jetzt gerade am Leben sind und sich zu Christus und zum Glauben auf ihn beziehen. Auch hatten sie erkannt, dass geprüft werden würde, ob die Reue aufrichtig ist. Wenn die Reue aufrichtig ist, dann würden die Sünden im Allerheiligsten getilgt werden. Und diese Sünden würden vom Heiligtum genommen und später auf Satan gelegt werden. Das heißt, der Gläubige wäre damit errettet. Wenn aber jemandes Reue nicht aufrichtig war, dann würden die Sünden nicht getilgt werden. Und das Heiligtum würde trotzdem von den Sünden befreit werden. Aber diese Sünden würden zurück auf den Gläubigen nach Hesekiel 33, Vers 13 gelegt werden. Und derjenige, der behauptet hat, gläubig zu sein, es aber letztlich nicht aufrichtig gemeint hat, er wäre in diesem Fall verloren. Diese Ausgabe im Daystar Extra erreichte auch Joseph Bates. Und Bates nahm daraufhin die Heiligtumswahrheit an, weil es eine biblische Lehre war. Wie sollten wir Hebräer erklären können, das Buch in der Bibel, ohne wirklich zu verstehen, dass darin beschrieben ist, dieses himmlische Heiligtum? Bates fuhr daraufhin zu Edsons Farm und hat diese Studiengruppe wiederum unterwiesen im Sabbat, denn das war das, was er erkannt hatte. Diese Ausgabe aus dem Daystar Extra über das Heiligtum und was geschah seit dem 22. Oktober erreichte auch die Whites. Und die Whites waren tief beeindruckt von dem, was sie dort gelesen haben. Und letztlich war es so, dass Ellen kurz zuvor eine Vision gehabt hatte, wo sie das Gleiche gesehen hatte. Und nun hat sie gesehen, dass dieser Bericht, dieser Artikel mit dem, was sie in Vision gesehen hatte, wirklich übereinstimmte. Es schien den gleichen Urheber gehabt zu haben. Wollen wir jetzt mal in ihre Vision, die wir vorhin schon angekündigt hatten, näher hineingehen. Diese Vision war die Bräutigam-Vision aus dem Februar 1845. Was wurde ihr hier gezeigt? Und sie schreibt: Ich sah einen Thron, auf dem der Vater und Sohn saßen. Ich betrachtete die Erscheinung Jesu und bewunderte seine holde Gestalt. Des Vaters Gestalt konnte ich nicht sehen, denn eine Wolke strahlenden Lichts bedeckte sie. Das heißt, hier sieht sie, was an diesem Tag, dem antitypischen Versöhnungstag, im Himmel wirklich geschah. Und sie schreibt weiter: Ich sah den Vater sich von dem Thron erheben und in einem Feuerwagen in das Allerheiligste hinter den Vorhang gehen und sich niedersetzen. Dann erhob sich Jesus von dem Thron, und die meisten, die vor demselben gebeugt waren, erhoben sich mit ihm. Ich sah keinen Lichtstrahl, der sich von Jesu über die sorglose Zahl ergoss, als er sich erhob. Sie befanden sich in völliger Finsternis. Das heißt, erst war es der Vater, der sich erhob, ins Allerheiligste ging, und dann erhob sich Jesus und folgte ihm ebenso ins Allerheiligste. Diejenigen, schreibt sie weiter, die sich mit Jesus erhoben hatten, hielten ihre Augen auf ihn gerichtet, als er den Thron verließ und eine Strecke wegging. Dann erhob er seinen rechten Arm, und wir hörten ihn mit lieblicher Stimme sagen: Wartet hier. Ich will zu meinem Vater gehen, um das Reich zu empfangen. Und jetzt der Auftrag an sie: Haltet eure Kleider rein, und bald will ich wiederkommen von der Hochzeit und euch zu mir nehmen. Das heißt, seit 1844 wird die Hochzeit gehalten. Und wenn Christus dann wiederkommen wird auf diese Erde, dann wird er zurückkommen von der Hochzeit. Das wäre die Zeitstrecke, in der die Hochzeit stattfindet. Diese Vision offenbarte ihr die Dimension des Heiligtums. Denn Jesus musste mit einem Wolkenwagen transportiert werden, und der Wolkenwagen würde sogar Platz finden für eine ganze Geschar, ein ganzes Gefolge an Engeln. Aber lesen wir selber. Dann kam ein Wolkenwagen mit Rädern, gleich Feuer, von Engeln umgeben, dahin, wo Jesus war. Er stieg in den Wagen und wurde zu dem Allerheiligsten getragen, wo der Vater saß. Dann sah ich Jesus, den großen Hohepriester, vor dem Vater stehen. Diejenigen, die sich mit Jesu erhoben hatten, folgten ihm im Glauben in das Allerheiligste und beteten: Vater, gib uns deinen Geist. Das heißt, der Inhalt der Vision war, dass Jesus und Gott ins Allerheiligste gegangen sind und dass die Gläubigen daran Anteil genommen hatten. Und zwar hier auf der Erde. Sie haben beobachtet durch das Studium der Schrift und durch die Bewegung, die um 1844 weltweit auf der Erde stattfand, was hier eigentlich geschehen war. Auch wenn sie es später erst ganz begriffen haben, war es trotzdem so, dass sie Anteil genommen haben. Und so war es doch auch in Matthäus 25. Das heißt, mit dem Beginn der Hochzeit, denken wir an das Gleichnis der 10 Jungfrauen, haben die Jungfrauen teilgenommen an der Hochzeit. Und zwar im Geiste nahmen sie an dieser Hochzeit teil. Und mit diesem Datum und mit dem Eintritt ins Allerheiligste hat Christus auch sein Reich in Empfang genommen. Das können wir nachlesen in Daniel 7, Vers 14. Da wird nämlich in der Bibel im 7. Danielbuch beschrieben, was an diesem 22. Oktober geschehen war. Denn hier heißt es in Vers 13 beispielsweise: Ich sah in den Nachtgesichten, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels. Dies ist nun der Bericht, den Daniel gibt, den Daniel empfangen hat über dieses Datum. Einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihm gebracht. Das heißt, letztlich deckt sich das, was Ellen in Vision gesehen hat, mit dem Zeugnis der Schrift und was Daniel Jahrhunderte, Jahrtausende zuvor in der Schrift niedergeschrieben hatte und was offenbart ist über ihn. Mit dem Ortswechsel, weil Christus jetzt vom Heiligen ins Allerheiligste ging, fand auch ein neues Werk statt. Das heißt, auch das Werk wechselte. Darüber lesen wir: Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden, sagt Daniel, und ein Hochbetagter sich setzte. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Tausendmal Tausende dienten ihm. All diese müssten im Allerheiligsten Platz finden. Und 10.000 mal 10.000 standen vor ihm. Und jetzt das neue Werk, das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet. Auch hier erkennen wir die Dimensionen wieder, was das für ein riesiger Ort sein müsste. Das heißt, damit wäre die Stiftshütte als Abbild des Heiligtums im Himmel wirklich nur eine kleine Miniatur von dem viel größeren Original. Im Allerheiligsten, so das Zeugnis der Schrift, fand also das Gericht statt. Später erhielt Ellen eine weitere Vision und darin wurde ihr die Arbeiten von Crozier bestätigt. Dazu heißt es, vor mehr als einem Jahr zeigte mir der Herr in einer Vision, dass Bruder Crozier das wahre Licht bezüglich der Reinigung des Heiligtums hatte und dass es sein Wille war, dass Bruder Crozier seine Ansicht, die er uns im Daystar Extra vom 7. Februar 1846 gab, niederschreiben sollte. Ich fühle mich durch den Herrn bevollmächtigt, diese Extra-Ausgabe jedem Gläubigen zu empfehlen. Auch der Sabbat wurde durch diese Zeit des Studiums, die da angebrochen war, entdeckt. Es ging von Wheeler zu Preble zu Bates. Genauer gesagt, Frederick Wheeler hat bereits vor der Enttäuschung den Sabbat entdeckt und war vermutlich um März 1844 bereits ein Sabbathalter. Wheeler war damit der erste sabbathaltende Adventist. Vielleicht können wir uns das ja mal merken, als historischer Fakt. Vermutlich durch Wheeler wurde dann Preble zum Sabbathalter. Und Preble war damit der zweite sabbathaltende Adventist. Aber ihr Einfluss vor der Enttäuschung, weil sich jeder dachte, na, mit dem Sabbat, wir haben gerade andere Sorgen. Es geht um das Weltende, um Christi Wiederkunft. Damit war ihr Einfluss vor der Enttäuschung gering. Aber im Februar 1845 hat Preble dann über den Sabbat geschrieben, und zwar einen Artikel. Und dieser Artikel erreichte dann auch Joseph Bates. Daraufhin ist dann Bates zu Wheeler, obwohl der Artikel von Preble geschrieben wurde, zu Wheeler gegangen und hat mit ihm über den Sabbat studiert. Daraufhin wurde er dann Sabbathalter und hat sich auch dieser Wahrheit hingegeben. Bates' Wunsch war es daraufhin, ein Büchlein zu schreiben über den Sabbat. Aber er hatte zwei Probleme. Das erste Problem war, er hatte kein Geld, wie so viele Pioniere. Das zweite Problem war, seine Frau hatte nichts von dieser Unternehmung gehalten. Aber schauen wir selbst. Als ich eines Tages im Gebet war, überkam mich die Überzeugung, dass ich ein Buch über den Sabbat schreiben sollte und dass Gott mir die Geldmittel dafür besorgen würde. Wollen wir doch mal schauen, ob seine Überzeugung stimmte. So setzte ich mich an meinen Tisch. Ich nahm meine Bibel und meine Konkordanz zur Hand und fing zu arbeiten an. Nach etwa einer Stunde kam meine Frau zur Tür herein und sagte, Joseph, mir ist das Mehl ausgegangen. Ich kann nicht mehr fertig backen. Mrs. Bates fehlten 2 Kilogramm Mehl. Daraufhin machte sich Joseph Bates auf und kaufte ihr 2 Kilogramm Mehl. Wir würden sagen, typisch männlich, pragmatisch, 2 Kilo fehlen, also werden 2 Kilo gekauft. Und er stellte das Mehl in die Küche und machte sich zurück an sein Projekt und schrieb an sein Buch weiter. Dann kam Mrs. Bates und suchte das Gespräch mit ihrem Mann. Ich verstehe das nicht. Du bist Kapitän Bates, Captain Bates, ein Mann, der von New Bedford aus mit Schiffen in alle Teile der Welt gefahren ist und mit ganzen Schiffsladungen Getreide gehandelt hast, von deiner Arbeit aufgestanden, um nur 2 Kilo Mehl zu kaufen? Bates sah in diesem Moment die Stunde für passend. Und zwar die Stunde passend, seine Frau in die finanzielle Lage einzuweihen. Prudy, für diese Lebensmittel habe ich das letzte Geld, das ich auf dieser Erde hatte, ausgegeben. Mrs. Bates begann daraufhin an, bitterlich zu weinen. Und Bates erklärte, dass seine Absicht war, dieses Buch zu schreiben, und zwar ein Buch über die Sabbatwahrheit. Und er sagte ihr, Prudy, Gott wird schon für uns sorgen. Daraufhin begann sie noch mehr in Tränen auszubrechen und den Raum zu verlassen. Ich setzte mich und schrieb etwa eine halbe Stunde lang weiter, bis ich plötzlich den Eindruck hatte, ich sollte zum Postamt gehen. Könnte Gott zu uns über solche Mittel sprechen? Ich ging hin und tatsächlich war da ein Brief. Aber die Postgebühr von 5 Cent war leider noch nicht bezahlt. Es war für mich wirklich demütigend, dem Postmeister, einem guten Freund von mir, sagen zu müssen, dass ich nicht mal 5 Cent hatte. Doch er war sehr nett und sagte, nimm den Brief nur mit und bezahl ein anderes Mal. Nein, erwiderte ich, möchte den Brief nicht mitnehmen, bevor nicht die Postgebühr bezahlt ist. Ich meine aber, das Geld da drin ist im Brief. Würdest du ihn bitte aufmachen? Wenn Geld darin ist, dann zieh gleich die Postgebühr davon ab. Der Postmeister öffnete den Brief und fand darin einen 10-Dollar-Schein. 10 Dollar waren damals eine ganze Stange an Geld. Wenn ihr euch an diese 13-Dollar-Geschichte zurückerinnert aus den ersten Vorträgen, es waren sogar 900 bis 1000 Dollar heutigen Wertes. Also waren 10 Dollar, vielleicht 700, 800 Dollar eine ganze Menge Geld. Und darin fand sich auch eine Nachricht vom Absender. Darin hieß es, Gott habe ihn, also den Absender, beeindruckt, Bates dieses Geld zu schicken, weil er meinte, dass Bates dieses Geld bräuchte. Bates ging dann ins Lebensmittelgeschäft und kaufte für 4 Dollar ein ganzes Fass an Mehl und noch einige andere Lebensmittel. Und er bestellte dann einen Lieferservice bei dem Inhaber, sozusagen ein Amazon Prime-Ticket, um diese Lieferung nach Hause zu bringen. Und gab ihm die Anweisung, alles auf die Veranda zu stellen. Und er sagte ihm auch, lass dich nicht von der Frau, die sagen würde, das könnte unmöglich zu ihnen gehören und auf die Veranda gestellt zu werden, lass dich von dieser Frau nicht abbringen, denn das wäre die richtige Adresse. Bates machte sich daraufhin auf zur Druckerei und gab einen Druckauftrag für sein Buch. Daraufhin ging er noch in ein anderes Geschäft und holte ein paar Schreibutensilien, auch Papier, um der Lieferung noch etwas Zeit zu geben, bis sie eintreffen sollte. Dann machte ich mich auf den Weg, betrat das Haus leise durch die Hintertür und setzte mich wieder an meine Arbeit. Bald, mittlerweile war die Lieferung eingetroffen, unterbrach mich jedoch meine Frau in meinem Studium und sagte aufgeregt, Joseph, schau auf die vordere Veranda, woher kommt dieses Zeug? Ich sagte dem Kutscher, dass es nicht hierher gehört, doch er bestand darauf, es auf der Veranda abzuladen. Ich überreichte ihr den Brief, den ich erhalten hatte. Sie las ihn und schrie noch einmal auf, doch ganz anders als beim ersten Mal. Dann wurde sie ruhig. Schließlich bat sie mich still, dass ich ihren Mangel an Glauben vergeben möge. Und das Geld kam Zug um Zug herein, manchmal von Menschen, denen ich nie begegnet war. Tatsächlich kam der letzte Betrag, den wir brauchten, ich fand nie heraus, woher er eigentlich kam, an genau dem Tag, an dem die Bücher fertiggestellt wurden. Das heißt, Bates ging im Glauben voran und er hatte keine andere Möglichkeit. Und Bates steht damit symbolisch für viele Pioniere, die in ihrem Dienst einem ständigen Kampf ausgesetzt waren. Und sein Traktat trug den Titel »Der siebente Tag Sabbat, ein ewiges Zeichen«. 1846 veröffentlichte er dann seinen Artikel, seinen Traktat. Und auf diese Weise wurde die Sabbatwahrheit, die Sabbatbotschaft unter die Siebenten-Tags-Adventisten verbreitet. Darüber wurden auch die Whites, auch Edson, auch Crozier und Hahn ebenfalls zu Sabbathaltern. Im November 1846 erhielt Ellen dann ihre Planetenvision und Bates war dabei anwesend und wurde dadurch überzeugt von der göttlichen Sendung dieser Frau, dass sie wirklich von Gott inspiriert sein müsste, weil er durch Gespräche vorher gemerkt hat, diese Frau verstand nichts von Astronomie. Aber das, was ihr in Vision gezeigt wurde, offenbarte, dass wirklich Gott sich ihr offenbaren müsste, weil sie Details sah und Details wiedergegeben hatte, von der sie unmöglich selber wissen konnte. Im März 1847 erhielt Ellen dann ihre Sabbatvision und in dieser Vision bestätigte Gott ihr das Licht über den Sabbat. Hier sehen wir auch die typische Reihenfolge. Zuerst war die Erkenntnis aus dem Studium der Schrift und dann das, was erkennen wurde anhand der Schrift, weil das wäre das Fundament, hat dann Ellen lediglich nochmal bestätigt. Der Inhalt der Vision war, dass sie die 10 Gebote gesehen hat. Und ihr wurde damit bewusst, dass die 10 Gebote noch gültig waren und nicht am Kreuz abgetan worden wären. Und sie sah auch, dass ein Gebot von einem Schein umgeben war und ganz besonders hervorstrahlte. Und das war das 4. Gebot, das Sabbatgebot. Nicht, weil es wichtiger ist als die anderen Gebote, aber weil es das Gebot ist, was in den Vordergrund gerückt werden müsste, weil es genau das Gebot war, was vernachlässigt wurde. Und damit erkannten sie die 3. Stufe. Sie erkannten, dass der Sabbat das Zeichen am Ende der Zeit der Treue wäre. Das heißt, sie könnten am Ende der Zeit, Gottes Volk am Ende der Zeit, würde entweder Gottes Geboten gegenüber gehorsam sein und dann das Siegel empfangen. Oder sie würden Menschensatzungen, Menschengeboten gegenüber gehorsam sein und das Mahlzeichen des Tieres empfangen. Das heißt, die 1. Stufe war die 1. Engelsbotschaft. Und nach dieser 1. Engelsbotschaft verkündigten sie, genauso wie es biblisch gewollt war und der Vorsehung entsprach, das Gericht. Und sie verkündigten nicht nur, dass das Gericht anbrechen würde, sondern sie verkündigten sogar den Zeitpunkt des Gerichts und fanden nicht nur das genaue Jahr, sondern selbst den genauen Tag. Die Boten für diese 1. Engelsbotschaft, denn ein Engel repräsentiert ja einen Boten, war zuerst William Miller und dann die Milleriten. Der Zeitpunkt war ab 1831. Und ich sah einen ersten Engel inmitten des Himmels fliegen, der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Genau diese Botschaft hatten sie verkündigt. Dieser Engel war ein erster Bote und die Boten haben genau diese Botschaft übermittelt, und zwar die Stunde des Gerichts verkündigt. Die Boten erfüllten ihre Aufgabe, denn am 22. Oktober wusste fast jeder um dieses stattfindende Gericht. Dann die 2. Stufe war die 2. Engelsbotschaft. Und danach heißt es, dass Babylon gefallen ist. Und aufgerufen wurden die Gläubigen dann, aus Babylon, das heißt aus diesen abgefallenen Kirchen, herauszutreten, diese Kirchen zu verlassen. Die Boten waren nun die Milleriten insgesamt. Der Zeitpunkt, ab dem diese Botschaft verkündigt wurde, diese 2. Engelsbotschaft, war ab 1843. Die Kirchen verspotteten nämlich die Gerichtsbotschaft. Und daher wurde den Milleriten klar, dass nun der Zeitpunkt für diese Botschaft gekommen ist. Denn sie konnten da unmöglich ihren Glauben an das kommende Gericht, an die Wiederkunft ausleben. Und daher haben die Milleriten in großer Zahl diese Kirchen, aus der sie ursprünglich kamen, verlassen. Und ein 2. Engel, heißt es hier, folgte ihm, der sprach, gefallen, gefallen ist Babylon. Das heißt, anfangs wurde die Verkündigung der Milleriten noch geduldet. Und man hat es geduldet, weil die Gliederzahl wuchs und die Gemeinden ein Wachstum und selbst eine Erweckung erfahren haben. Aber später gewann diese Botschaft von dem Gericht, diese Botschaft von der Wiederkunft immer mehr an Kraft und wurde nun für diese Kirchen, die sich nicht ganz dazu gesellten, aber auch nicht ganz dagegen versperrten, eigentlich mehr zur Bedrohung. Und dann folgte die dritte Stufe. Die dritte Stufe wäre die dritte Engelsbotschaft. Das heißt, sie erkannten den Sabbat, und zwar erst nach der Enttäuschung. Erst nach der Enttäuschung erkannten sie diese dritte Stufe. Und sie wurden aufgerufen zu einer Entscheidung zwischen Gottes Geboten und Menschensatzungen. Dazu rief sie diese dritte Engelsbotschaft auf, sich ganz auf Gottes Seite zu stellen. Und der Zeitpunkt, ab dem diese dritte Engelsbotschaft verkündigt wurde, war ab 1846. Die dritte Engelsbotschaft warnt vor dem Mahlzeichen des Tieres und sagt prophetisch bereits voraus, dass es in dem letzten Konflikt auf dieser Erde darum gehen würde, auf der einen Seite Gottes Sabbatgebot treu zu sein, mit allen anderen Geboten, aber das Sabbat wäre das Zeichen der Trennung, das wäre das, wo sich der Streit drum entfesseln würde und entbrennen würde, und auf der anderen Seite dem Sonntagsgebot. Es würde selbst zu einem Sonntagsgesetz kommen und jeder wahre Christ aufgerufen werden, den Sonntag zu halten, obwohl es unbiblisch ist. Und dagegen spricht sich die dritte Engelsbotschaft auf und sagt: Bleib in dieser Stunde Gott treu und verlass dich auf ihn und stell dich unter seine ganzen 10 Gebote. Da gehört auch das Sabbatgebot mit dazu. Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken. Das heißt, die erste Engelsbotschaft, sie informiert uns über das stattfindende Gericht. Und in diesem Gericht, warum sollte diese erste Engelsbotschaft verkündigt werden, würde unser Fall geprüft werden. Wir als Christen würden geprüft, einem Gericht unterzogen werden. Der zweite Engel informiert uns über den Fall von Babylon und sagt, dass es nötig wäre, aus diesen anderen Denominationen, die sich nicht auf diesen biblischen Fundament, auf diesen biblischen Boden stellen, aus diesen Kirchen auszutreten, weil unser einziges Fundament das Wort Gottes sein soll. Das war die Botschaft des zweiten Engels. Und der dritte Engel informiert uns dann über wahre und falsche Anbetung und ruft uns auf, allein Gott anzubeten, koste es, was es wolle, selbst wenn unser Leben bedroht werden würde. Auch darüber spricht sich die Offenbarung aus und offenbart diese Dinge. Das heißt, welche Dinge gelten unsere volle Priorität? Ist es Gott, dem wir die volle Priorität einräumen, oder ist es das, was Menschen sagen oder was Menschen tun? Der letzte Konflikt würde offenbaren, wem unsere Priorität gilt. Hier ist das standhafte Ausharren, heißt es dann weiter, der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Mit diesen Worten schließt die dritte Engelsbotschaft. Und sie beschreibt hier ein Volk, welches Gottes Gebote hält. Das heißt, diese Dinge, auch wie sich die Adventisten in den letzten Jahrhunderten, im letzten Jahrhundert entwickelt haben und in all diesen Jahrzehnten, war von Gott bereits vorausgeschattet. Das sind nicht Dinge, die wir uns ausgedacht hätten. Die dreifache Engelsbotschaft wäre damit wichtig für Gottes Volk, verstanden zu werden, damit wir wissen, wie wir in diesem Gericht, was seit 1844 tagt, bestehen können. Im Jahr 1848 war dann die Zeit für die Sabbatkonferenzen gekommen. Und auf diesen Sabbatkonferenzen sollte das Fundament gelegt werden. Das heißt, unter anderem auch ein Ort, wo diese Konferenzen stattfanden, war die Scheune von Hiram Edson. Sie haben sich bei diesen Konferenzen ausgetauscht, sie haben zusammen teilweise bis in die Nacht studiert und sie haben zusammen gebetet und gerungen um biblische Wahrheit und eine Lösung für die Enttäuschung zu finden. Die Anzahl der Studierenden waren circa 50 Leute. Darunter waren auch die Whites und auch beispielsweise Hiram Edson. Und das Problem war, dass sie wirklich sich im großen Maße uneinig waren und jeder auf seine eigenen Ansichten beharrt hat und sie kaum im Studium vorangekommen sind. Eine Lösung war daher die Visionen von Ellen White. Ihr wurde in diesen Visionen die Irrtümer, an denen sie noch festhalten, mit denen sie aus diesen anderen Denominationen gekommen waren, diese Irrtümer wurden ihr offenbart. Und ihr wurde offenbart, dass sie die Kernlehren untersuchen, diese studieren und in Gottes Wort finden sollten. Und ihr wurde auch offenbart, dass sie sich nicht an Kleinigkeiten aufhalten sollten. Ellen war indes verzweifelt, weil sie das, was die Geschwister studierten und worüber sie gesprochen, worüber sie sich ausgetauscht haben, kaum verstanden hat. Sie konnte es rational nicht richtig greifen. Oft blieben wir, sagt sie darüber, bis spät in der Nacht zusammen und manchmal auch die ganze Nacht. Wir beteten um Licht und studierten das Wort Gottes. Immer wieder kamen diese Brüder zusammen, um die Bibel, ja, das war ihr Fundament, um die Bibel zu studieren, damit sie das rechte Verständnis fänden und das Wort mit Kraft verkündigen konnten. Wenn sie bei ihren Betrachtungen zu dem Punkt kamen, wo sie sagten, wir können jetzt nichts mehr tun, dann, ja, erst dann gab mir der Herr ein Gesicht und mir wurde eine deutliche Erklärung der Schriftabschnitte gegeben, mit denen wir uns befasst hatten. Die Brüder hatten daraufhin sofort geprüft, ob das Licht, das sie jetzt nun durch Ellen empfangen hatten, ihr Problem lösen konnten. Und sie haben dafür die Bibel verwendet und die Konkordanz. Das war ihr Fundament. Und sie haben gesehen, immer wieder, dass das Gezeigte ihr Problem vorzüglich gelöst hatte. Mir wurde auch gezeigt, wie wir erfolgreich arbeiten und lehren sollten. Auf diese Weise wurde uns Licht gegeben, das uns half, die Heilige Schrift in Bezug auf Christus, seine Mission und seinen Priesterdienst zu verstehen. Während dieser ganzen Zeit konnte ich die Gedankengänge der Brüder nicht verstehen. Mein Verstand war blockiert und ich konnte die Bedeutung der Schriftstellen, die wir studierten, nicht begreifen. Könnte so jemand wirklich von Gott als Prophetin berufen worden sein, wenn sie noch nicht mal verstand, was die Brüder studierten? Oder wäre es nicht vielleicht sogar so, dass Gott es zugelassen hat, damit die Brüder sehen könnten, dass Ellen nicht aus sich selbst heraus sprach, denn aus sich selbst heraus verstand sie diese Dinge nicht mal. Aber wenn sie jetzt auf einmal Dinge sah, die diese Probleme dann noch vorzüglich lösten, dass es wirklich Gott war, der durch sie sprach. Ihr Zustand hielt für circa 2 bis 3 Jahre an. Dies war eine der größten Sorgen meines Lebens. In dieser Geistesverfassung blieb ich, bis uns alle Grundsatzfragen unseres Glaubens in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes verständlich gemacht worden waren. Die Brüder wussten, dass ich diese Dinge nicht verstehen konnte, wenn ich kein Gesicht hatte. Und sie nahmen daher die gegebenen Offenbarungen direkt als Licht vom Himmel an. Welches Licht war es, das sie durch diese Studien empfingen? Schauen wir uns das als letztes an. Auf der einen Seite erkannten sie, dass Christus wiederkam, und zwar vor dem Millennium, vor den 1000 Jahren. Und damit gäbe es entgegen der Ansicht der Theologen der damaligen Zeit kein 1000-jähriges Friedensreich. Es würde damit keine Bekehrung der Welt geben. Das heißt mit anderen Worten, so letztlich, wie es die Schrift auch sagte, würden die Zustände immer schlimmer werden bis zur Wiederkunft. Und dann würde Christus dies beenden durch die Wiederkunft. Dann erkannten sie, dass seit 1844 das Gericht tagte. Das war die Reinigung des Heiligtums. Und in diesem Gericht wurde Gottes Volk gerichtet. Sie wurden geprüft, damit feststellbar wäre, wenn nach dem Gericht Christus wiederkommen würde, wen er denn zu sich nehmen könnte auf die neue Erde. Auch erkannten sie, dass alle Gebote Gottes gültig wären. Und das macht auch nur Sinn, weil sie wären die Grundlage für das Gericht. Daher würde zeitgleich zum Gericht Gott ihnen eine Botschaft geben, wodurch sie erkennen, dass sie diese Gebote auch befolgen sollten, weil das der Maßstab im Gericht war, nachdem sie beurteilt werden würden. Dann erkannten sie auch, dass Gott am Ende der Zeit, so wie in allen Zeiten zuvor der Geschichte von Gottes Volk, einen Propheten hat und Gott sich durch Propheten offenbart, selbst und vielleicht vor allem in der Endzeit, weil die Endzeit wird eine Zeit sein, wie keine andere Zeit jemals in der Menschheitsgeschichte seit der Schöpfung gewesen ist. Also macht es doch nur Sinn, dass Gott in dieser Zeit ihnen einen Propheten mit an die Seite gibt, um nochmal sich ihnen durch diesen Propheten genauer zu offenbaren und auch genauer auf sie aufmerksam zu machen auf die Verführungen Satans jener Tage. Dann erkannten sie, dass Gott eine Botschaft hat und dass dies die dreifache Engelsbotschaft war und diese Botschaft sie schützen sollte und warnen sollte vor den Gefahren der Endzeit. Das heißt, Gott bezweckt letztlich unsere Erlösung und tut alles für unsere Erlösung. Dazu zählte auch diese Botschaft, um sie zu warnen vor den Stricken ihrer Zeit. Dann erkannten sie auch besser den Zustand der Toten. Ihnen wurde bewusst nach 1. Mose 2, Vers 7, dass Leben sich zusammensetzte aus dem Staub der Erde mit dem Lebensodem Gottes. Diese beiden führten zu einer lebendigen Seele, also einem lebendigen Lebewesen. Auf der anderen Seite würde dann bedeuten, wenn jemand stirbt, wenn jemand tot ist, dass Gott diese Erde wieder, diese Materie von uns nimmt. Das heißt, die Erde wird wieder zur Erde und Gott nimmt auch seinen Lebensodem zurück. Nach Prediger 12, Vers 7. Wir lesen davon auch in Hiob 27, Vers 3. Und damit erkannten sie den Zustand der Toten besser und dass, wenn jemand gestorben ist, es wirklich, wie Christus sagte, ein Schlaf wäre und diese Person keinen Anteil mehr an dieser Welt haben würde, sondern warten würde in diesem Zustand des Sich-Nicht-Bewusstseins bis zur Auferweckung, bis zur Auferstehung. Ihnen wurde auch bewusst die Bedeutung der sieben Plagen. Diese würden vor der Wiederkunft stattfinden und sie würden letztlich offenbaren, auf welcher Seite wir stehen würden. Denn die Plagen würden auf solche fallen, die das Malzeichen des Tieres angenommen hatten und damit Gott nicht an erster Stelle ihres Lebens gesetzt hatten. Und für diese Plagen würden dann die Sabbathalter verantwortlich gemacht werden würden, so wie man heute für alles irgendeinen Sündenbock sucht und dann sich die Medien auf diesen Sündenbock werfen, würde man die Sabbathalter verantwortlich machen für die Katastrophen und für diesen desolaten Zustand dieser Welt, der dann vorherrschen würde während der sieben letzten Plagen. Und dann erkannten sie auch, dass während des Millenniums, also nach der Wiederkunft Christi, die Gottlosen gerichtet werden würden. Wir könnten dies in Offenbarung 20 lesen. Dann wäre, wenn heute wir, die Gläubigen, gerichtet werden würden, wäre dann für sie der Zeitpunkt gekommen, dass sie gerichtet werden würden. Und nach dem Millennium würde dann die Vollstreckung dieses Gerichts stattfinden und es würde über die Gottlosen der zweite Tod stattfinden. Von daher wollen wir uns heute doch wirklich auf Gottes Wort verlassen, dies zu unserem Fundament machen und auch vor allem die dreifache Engelsbotschaft als unser Fundament sehen, uns ganz auf die Seite Gottes zu stellen, weil Gott uns dieses wertvolle Wort mit all den Lehren und all den Dingen, die von den Propheten niedergeschrieben wurde, Gott uns diese Dinge gegeben hat.